Friede mit dir. Das sagt Jesus. Friede mit dir, das soll auch über diesen Gottesdienst stehen. Es geht um die Ruhe, zu der uns Jesus einlädt. Und ich lese dazu aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 11, die Verse 28 bis 30. Da sagt er: Kommt her zu mir, ihr alle, die ihr euch abmüht und belastet seid. Ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Mich würde nicht wundern, wenn viele von euch dieses Wort kennen, auswendig kennen, lange kennen. Ich kenne es von Kindheit an. So mag es manchem gehen. Aber wie das so ist bei dem, was man kennt, sagt man: Oh, weiß ich schon. Wir haben das irgendwo einsortiert, abgelegt, nicht vergessen, aber es prickelt nicht mehr so, oder? Ja, das ist richtig. Das glauben wir. Aber was bedeutet das noch für mich heute? Ich wünsche dir mit mir, dass wir einen Zugang dazu finden, vielleicht einen neuen Zugang, einen Zugang, der von drei Beobachtungen ausgeht, an dieser Stelle, um diesem Wort auf die Spur zu kommen. Die erste Beobachtung ist die, dass Jesus es sich offensichtlich wünscht, dass wir zur Ruhe kommen. Zweimal sagt er das: Ich werde euch Ruhe geben und ihr werdet Ruhe finden. Er wünscht sich das offensichtlich. Und dabei denkt er nicht an unseren Urlaub, den wir vielleicht noch vor uns haben, oder einige Tipps, wenn wir Stress haben. Nein, es geht tiefer. Es geht ums Wesentliche. Es geht um die Ruhe der Seele. Die Seele ist das, was den Menschen an sich in Gänze ausmacht. Und Jesus sagt: Ich möchte, dass da Ruhe in dein Leben kommt, dass du das auch für dich selbst so wahrnimmst. Und Jesus sagt: Ich werde euch Ruhe geben und ihr werdet Ruhe finden. Das passt zusammen. Denn Jesus gibt dem, der offensichtlich danach sucht, Ruhe zu finden. Und wenn du in dir die Sehnsucht spürst, solch eine Ruhe zu finden, dann darfst du wissen, dass du bei Jesus an der richtigen Adresse bist, um dieses auch zu erhalten. Jesus gibt, was wir suchen. Und Jesus gibt auch das, was wir suchen, ohne es zu wissen, dass wir es brauchen. Es liegt eine Sehnsucht in unserem Herzen, die wir vielleicht noch gar nicht artikuliert haben, vielleicht noch gar nicht artikulieren können, und sie ist doch da. Die Sehnsucht, endlich zur Ruhe zu kommen. Oder um es anders zu sagen, zu hören: Friede sei mit dir. Die erste Beobachtung also: Jesus wünscht es sich offensichtlich, dass wir zur Ruhe kommen. Die zweite Beobachtung ist, dass Jesus uns zeigt, wie es dazu kommen kann. Er sagt schlicht: kommt zu mir, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Drei Aufforderungen. Und solche Aufforderungen rufen wirklich regelrecht nach einer Entscheidung, die wir treffen können. Es liegt also bei uns wesentlich, ob sich das einstellt, was Jesus verspricht, nämlich Ruhe zu geben und es uns finden zu lassen. Aber was wir hier sehen, ist, dass alles mit ihm zu tun hat. Er sagt: Kommt her zu mir, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Es geht also nicht um irgendwelche Techniken, die wir einüben könnten, um damit dann zur Ruhe zu kommen, sondern es geht immer um die Beziehung zu ihm. Das ist das Entscheidende. Und damit beginnt es ja auch. Kommt her zu mir. Denn nur er ist es, der dieses Versprechen, das er gegeben hat, auch tatsächlich ausführen kann. Wenn ich das sagen würde, kommt her zu mir, ich werde euch Ruhe geben, würde ich sagen, naja, Siegfried ist nett, aber du kannst dir das wünschen, vielleicht bemühst du dich auch, aber bitteschön. Aber wenn Jesus das sagt, ist das eine ganz andere Sache. Er hat offensichtlich eine Autorität, die es ihm ermöglicht, diese Ruhe auch zu geben. Und diese Autorität besteht darin, weil er der ist, der von Gott gesandt ist, mehr noch, der Gottes Sohn ist, der als Gott selbst handelt und in unser Leben eingreifen und etwas Neues schenken kann. Die erste Beobachtung also, Jesus wünscht sich, dass wir zur Ruhe kommen. Die zweite Beobachtung, dass das mit drei Aufforderungen einhergeht, wie wir Zugang dazu finden. Und vielleicht noch eine dritte Beobachtung, die nicht gleich so auffällig ist, aber damit antwortet Jesus auch auf unser vergebliches Mühen. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, die ihr also euch abmüht und belastet seid. Also was uns beunruhigt, womit wir uns abmühen, was wir als Last verspüren, darauf gibt Jesus eine Antwort. Allerdings muss ich sagen, in dem Umfeld, in dem er spricht und in dem Umfeld, in dem er lebt, spricht er auch von einem besonderen Mühen, das die Menschen damals plagte, nämlich, dass sie versuchten, wirklich so zu leben, dass Gott mit ihnen zufrieden ist und doch ständig daran scheiterten. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass man sich ins Zeug legt, endlich richtig zu leben, oder? So gut zu leben, dass das Leben auch einfach gelingen muss, oder? Dass es selbstverständlich sein müsste, dass dann das Leben auch gut gelingt. Ich möchte mit euch diese drei Aufforderungen jetzt etwas näher anschauen. Und das erste ist nun, kommt her zu mir, ihr alle, die euch abmüht und belastet seid, ich werde euch Ruhe geben. Und dies kommt her zu mir, ist explizit so formuliert, dass es eine Einladung ist. Dass es uns ermutigt und sagt, wohlan, auf, komm. Lass dich nicht hängen, bleib nicht in der Ecke, in der du dich befindest. Komm zu mir. Und ich habe mich als Jugendlicher oft gefragt, wem gilt eigentlich dieses Wort? Und als Jugendlicher dachte man, naja, die Alten, nicht wahr? Die Alten, das sind die Mühseligen und Geplagten und so weiter. In Klammern, ich darf sagen, das ist nicht nur so im Alter, Klammer zu. Nein, die Alten, ja, auch. Dann dachte ich an die Kranken, ja, an die, die Sorgen haben. So als fideler Jugendlicher denkt man, kennst du nicht? Ich dachte auch an trauernde Menschen. Und tatsächlich, jeder, der solches fühlt, soll kommen. Dietrich Bonhoeffer hat darauf hingewiesen, er sagt, voll Absicht ist hier kein begrenzendes, einschränkendes Wort gesagt. Mühselig und beladen ist, wer sich so fühlt und wahrhaftig auch, wer sich nicht so fühlt, weil er sich nicht so fühlen will. Also wer es versucht zu leugnen, auch er braucht es und er ist eingeladen zu kommen. Was macht Jesus? Natürlich könnten wir jetzt darüber sprechen, dass er sagt, du, ich kümmere mich um dich. Sorge nicht. Ja, du hast Angst, aber ich sage dir, fürchte dich nicht. Oder wie eben, Friede sei mit dir. Wer das aus dem Mund von Jesus hört, merkt, dass das nicht einfach nur gute Wünsche sind, so wie wir gute Wünsche aussprechen können, sondern dass hinter diesen Worten eine Macht steht, die von ihm selber kommt. Aber dann nimmt er uns auch und kümmert sich um uns wie der fürsorgliche Hirte. Ein Bild, was für Jesus gebraucht wird. Wir könnten an dieser Stelle weitermachen. Aber es geht eben nicht nur um den Alltag, das auch. Wie gesagt, jeder darf kommen. Denn wir wissen, dass das mit der Mühe und auch mit der Last nicht einfach abgetan ist. Sondern Jesus selbst sagt, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Ja, so ist das. Das ist unser Alltag. Und deswegen gibt es immer Grund, auch zu ihm zu kommen. Natürlich, so ist es. Aber hier geht es darum, dass uns eine Last abgenommen wird oder dass er dem begegnet, die tiefer geht. Wie Jesus im Einzelfall auf uns eingeht, wie er die Dinge regelt, was er mit uns macht, wie er unsere innere Haltung verändert und Zuversicht schenkt, das bleibt immer auch etwas Wunderbares, was er auch überraschend manchmal schenken kann. Worum geht es, wenn er sagt, kommt her zu mir? Dann geht es einfach tatsächlich nur zu kommen. Und zwar in die Gemeinschaft mit ihm einzusteigen. Es wird manchmal gefragt, oder viele Menschen fragen sich, nach der Berufung in ihrem Leben. Und damit meinen sie, mein Leben muss doch einen bestimmten Auftrag haben und ich muss einen bestimmten Beitrag leisten in dieser Welt. Dieser Gedanke ist faszinierend. Aber wenn man in der Bibel danach fragt, wozu wir berufen sind, dann ist die primäre Antwort die, dass wir in die Gemeinschaft mit Gott kommen. Und das heißt, hier in Gemeinschaft mit Jesus Christus kommen. Paulus schreibt es etwa so im 1. Korintherbrief: Durch Gott seid ihr berufen zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus. Und wenn wir uns so hineinrufen lassen, dann bekomme ich einen neuen Bezugspunkt, besser gesagt, eine neue Bezugsperson, an der sich alles orientiert. Wer Christsein verstehen will ohne Christus, hat nicht wirklich etwas verstanden. Dann können wir zwar von christlichen Werten sprechen, aber mehr auch nicht. Christus ist das Geheimnis des Christseins. Und deswegen sagt er, Herr, kommt her zu mir. Und als er das den Menschen damals sagte, dann heißt es eigentlich so, mach einen Schritt weiter nach vorne und komm zu mir. Komm mit dem, was dir Mühe macht. Und das heißt schlicht, komm so, wie du wirklich bist. Nicht, wie du sein solltest oder wie denkst, dass du sein solltest. Manche meinen ja, man könne erst dann in die Nähe Gottes sich trauen, wenn man endlich da wäre, wo man sein sollte. Aber genau das ist das Problem, das Jesus hier anspricht. Und damit bin ich bei dem zweiten Punkt, nämlich, dass er sagt, nehmt auf euch mein Joch und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ihr merkt, ich habe etwas weggelassen mit dem Lernen. Das möchte ich dann als drittes mit euch bedenken. Bleiben wir erst bei diesem. Nehmt auf euch mein Joch und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Wenn das erste eine Einladung war, gibt es hier eine klare Aufforderung. Also jetzt entscheide dich dafür, dieses Joch auf dich zu nehmen. Worauf antwortet Jesus mit dieser Aussage? In seinem Umfeld hatte sich folgende Denkmuster durch die führenden religiösen Leiter ausgebreitet. Nämlich dieses Denkmuster: Du musst alles tun, was Gott will. Und wenn du das alles getan hast, dann kannst du in der Beziehung zu Gott leben. Dann ist er mit dir zufrieden. Nun gab es kluge Leute, die sagten sich, ja, das allgemeine Volk weiß manchmal nicht genau, wie das jetzt ganz praktisch aussieht. Wir machen zu diesen Geboten Gottes jeweilige Ausführungsbestimmungen bis ins Detail, damit jeder auch weiß, was er tun darf. Wie viele Schritte er an dem Feiertag machen darf, bis hin zu der Frage, die heute noch im Judentum zum Beispiel diskutiert wird, ob man am Sabbat einen Schalter umlegen darf, um die Lampe anzuzünden. Also bis ins Detail wurde alles geregelt. Das machte den Glauben sehr unattraktiv, oder? Wenn man unter dieser Last lebt, das musst du, das musst du, das musst du, das musst du, damit Gott mit dir zufrieden ist. Ich habe als Jugendlicher das auch so empfunden. Ich weiß nicht, wodurch das gekommen ist. Ob so gepredigt wurde oder so, ich kann es nicht genau sagen. Aber irgendwie blieb bei mir das Gefühl hängen, Siegfried, du musst ordentlich leben, damit Gott mit dir zufrieden ist. Aber diese, die das selbst damals angeregt hatten oder sogar verpflichtend festgelegt hatten, sagten, von denen sagt Jesus, sie, also die schriftgelehrten Pharisäer, binden schwere, unerträgliche Bürden und legen sie den Menschen auf die Schultern, aber sie selbst wollen keinen Finger dafür krümmen. Warum nicht? Weil sie selber damit nicht zurechtkamen. Und was bedeutet es, einer Lehre, einem Glauben, Glaubensinhalten zu folgen, die ich nicht leben kann? Ich muss es leben können. Und genau das sagt Jesus, kommt her zu mir, nehmt auf euch mein Joch, das sich von dem Joch dieser Leute unterscheidet. Denn damals war auch vom Joch des Gesetzes die Rede, von dem Joch der Pharisäer und der Schriftgelehrten und so weiter. Also das war bekannt, diese Redewendung. Er sagt, jetzt nehmt mein Joch. Nun könnte man sagen, ja, das war im Umfeld Jesu damals so. Aber ich habe ja gerade schon angedeutet, dass das auch hier möglich ist, dass man auch Christsein so verstehen kann, als das Erledigen und Einhalten vieler Regeln. Und wenn wir das verstehen, können wir natürlich schnell zu der Aussage kommen und sagen, ja, mein Leben ist eigentlich schon komplett schwer genug. Jetzt auch das noch, Christsein dazu packen. Wir haben etwas missverstanden, wenn wir denken, das Christsein ist eine zusätzliche Last. Denn es kann nur dazu führen, dass wir dann verbissen kämpfen und das ist sehr unattraktiv für den, der kämpft und für alle Menschen, die mit ihm zu tun haben. Oder man gibt auf und sagt, naja, ist nichts für mich. Frank Lauber hat mal gesagt, wenn Sie Ihr persönliches geistliches Leben, das Glaubensleben, ermüdend finden, könnte es sein, dass auch Gott es ermüdend findet. Gott möchte nicht, dass wir in einer ermüdenden Weise uns abhetzen und sagen, so, jetzt muss ich aber jetzt auch ganz schön brav sein. Nein, er sagt, nehmt auf euch mein Joch. Er sagt nicht, werft das Joch ab und dann habt ihr eben kein Joch mehr. Nein, ich möchte euch etwas Neues auferlegen. Und da denken wir, das ist aber doch paradox, das geht doch nicht. Entweder das eine oder das andere. Aber er macht deutlich, dass dieses Joch, das er gibt, sanft und leicht ist. Und Joch bedeutet nichts anderes, als sich, ja, vordergründig, um mal zu sagen, einspannen zu lassen. Haben wir ja gerade im Bild gesehen, einspannen zu lassen. Jemanden in Dienst nehmen und ihn einen Auftrag ausführen zu lassen. Und damit bin ich wieder bei dem, was ich gerade schon gesagt habe. Manche verstehen eben ihre Berufung auch darin zu sagen, ich möchte einen Beitrag leisten in dieser Welt, einen bestimmten Auftrag ausführen. Und weißt du, Jesus hat mit deinem Leben etwas vor und er möchte, dass dein Leben ein wichtiger Beitrag in dieser Welt ist. Und da möchte er dich, um es mit diesem Bild mal zu sagen, einspannen. Dein Leben hat Bedeutung. Und jeder von uns ist, möchte auch in sich spüren, dass er diese Bedeutung hat. Das ist schöpfungsmäßig so in uns angelegt. Und wenn wir dann das nehmen und sagen, Herr, ich möchte, dass du es zu sagen hast in meinem Leben, dann tun wir gerne und aus Liebe das, was er möchte. Ich habe mit 16 Jahren diese Entscheidung getroffen, und das ist nun über 50 Jahre her, zu sagen, Herr, ich möchte, dass du es in meinem Leben zu sagen hast. Ich sage nicht in Klammern hier dazu, wenn ich das hier so sage, nicht, dass es im völligen Sinne immer so passiert ist. Aber es war mein Wunsch. Und ich habe ihm mein Leben anvertraut. und habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass, so paradox es klingt, dieses Joch, dieses unter der Regie Jesu zu stehen, nicht etwas Bedrückendes ist, sondern geradezu etwas Befreiendes. Wenn Jesus uns sagt, kommt zu mir, nehmt auf euch mein Joch, dann führt er uns quasi in einen Raum der Freiheit hinein. Weil dieses Joch wirklich gut zu uns passt. Vielleicht hat es auch ein bisschen damit zu tun, er war ja Zimmermann. Gut, er hat also nicht solche Joche oder Jochs, was ist, ist der Plural? Ja, wie auch immer, ihr wisst, was ich sagen will, er gemacht hat. Das hat er nicht gemacht, aber er weiß, wie man mit Holz umgeht, ja, und wie Holz sich anfühlt. Und wenn er sein Joch auf uns legt, dann passt das. Dann reibt es nicht. Dann ist es sanft. Seine Herrschaft tut mir gut. Und damit bin ich bei dem Letzten, denn Jesus sagt, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Gerade haben wir gesagt, manche denken, ich komme erst zur Ruhe, wenn ich alles richtig gemacht habe. Und ich komme zur Ruhe, wenn ich merke, dass Jesus alles richtig gemacht hat für mich. Er ging dafür ans Kreuz, starb für meine Schuld, erledigte das, was mich belastete, an dieser Stelle, an diesem Punkt. Aber dann sagt er hier, lernt von mir. Und damit antwortet er auf den Gedanken, den wir manchmal haben, ja, ich kann ja zur Ruhe kommen, wenn ich ausgelernt habe. Das mag ja jedem so gehen, der in der Schule ist und dann eine wichtige Arbeit hat, Klausur oder was auch immer. Und dann sage ich, ja, wenn ich das richtig gelernt habe, wenn ich alles weiß, dann kann ich beruhigt dem morgigen Tag entgegensehen. Und so denken wir manchmal auch, ja, wenn ich alles mir erklären könnte in dieser Welt und wenn ich mir erklären könnte, warum das und das in meinem Leben passiert, dann könnte ich zur Ruhe kommen. In Klammern, ich bin mir gar nicht so sicher, ob, wenn wir alles erklären könnten, ob wir dann zur Ruhe kämen. Aber was Jesus hier sagen will, ist, es geht nicht darum, dass du ausgelernt hast, sondern dass du beginnst zu lernen. Triff die Entscheidung, ein Lernender zu sein. Und das ist für mich etwas Programmatisches hier. Jesus hat ein Programm, ein Lernprogramm für mich. Ich soll sein Schüler sein. Ich soll sein Auszubildender sein. Und was man beobachten kann, ist, dass Jesus eine Vorliebe für duale Ausbildung hat. Als ich ein treffendes Bild als Hintergrund hier suchte, ich habe es dann aufgegeben, für Lernen, da sehe ich dann nur Leute, die am Schreibtisch sitzen oder in einem Klassenverband und Bücher angucken oder irgendwie. Aber das meint Jesus nicht, dass sich darin das Lernen erschöpft. Natürlich sollen wir hören, sollen wir lernen, sollen wir etwas verinnerlichen. Aber es hatte immer mit der Praxis zu tun. Manchmal geschieht es gerade nebenbei. So ist Jesus. Jesus lehrt dich nebenbei im Leben. Nicht nur, wenn du die Bibel liest, das auch. Lernt von mir. Und das bedeutet, eine Entscheidung zu treffen, dran zu bleiben und auch mal etwas zu wiederholen, wo wir meinen, das hätten wir schon hinter uns. Ich weiß nicht, ob ihr Sportler in ihrer Leistung oder Musiker faszinierend findet. Ich finde, also vor allen Dingen Musiker, sehr faszinierend. Aber wenn die mit Leichtigkeit mir etwas vortragen, dann weiß ich, dass dahinter viel steckt. Wie viel trainieren, wie viel üben, immer wieder. Und das ist es, was Jesus mit uns macht. Er sagt, komm in einen Prozess hinein, wo ich dir etwas beibringe. Und da geht es mir nicht nur darum, dass du irgendwelche Fertigkeiten lernst. Und nicht nur darum, dass du die Frage beantworten kannst, was würde Jesus jetzt tun? What would Jesus do? sondern dass du die Frage beantworten kannst, wer würde und wie würde Jesus in dieser Situation sein? Was würde seinen Charakter ausmachen, um so zu handeln und zu sein, wie er dann ist? Denn er sagt, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Ich will die Worte jetzt nicht groß erklären, aber bei Sanftmut liebe ich es, diese Definition innere Stärke. Das ist innere Stärke, die es sich leisten kann, milde zu sein. Also Sanftmut ist nicht einfach so ein Schlaffi sein, ja, der also nicht weiß, was er macht. Das wusste Jesus ganz genau. Aber er hat eine innere Stärke, die es sich leisten kann, milde zu sein oder barmherzig zu sein, um das Rätsel nochmal aufzulösen. Und Demut bedeutet so viel, sich Gott unterzuordnen und von ihm abhängig zu bleiben. Das sehen wir bei Jesus. Und genau das ist es, was er möchte, dass es auch etwas ist, was wir lernen. Wir können lernen im Anschluss an ihn. Und dazu bedarf es einer Entscheidung. Und wenn wir eine Entscheidung treffen, wenn wir wirklich etwas wollen, dann schenken wir ihm auch die ganze Aufmerksamkeit, oder? Es würde doch keiner jetzt in den Ferien seinem Kind sagen, Mama, also das letzte Zeugnis war ja nicht berauschend. Ich bin zwar gerade noch durchgekommen, aber es war nicht berauschend. Ich werde mich auf den Hosenboden setzen und lernen. Dann wirst du als Mutter natürlich sagen, Junge, das kannst du vergessen. Denn das mit den Vorsätzen, das klappt eigentlich nicht. Ich glaube nicht, dass Eltern so reden würden. Sie würden das Kind ermutigen und sagen, ja, genau. Und Jesus ermutigt uns und sagt, genau, lernt von mir. Triff eine Entscheidung, lernt von mir und bleib dabei. Und wisst ihr, was so schön ist als Gemeinde? Wir dürfen gemeinsam lernen. Jeder in einem anderen Tempo vielleicht. Jeder an einer anderen Stelle. Aber du und ich, wir sitzen auf der gleichen Schulbank. Gibt es heute nicht mehr, glaube ich. Aber ihr kennt das vielleicht noch, ja? Wir sitzen auf der gleichen Schulbank. In der Lehre Jesu. Und wie gut ist es zu wissen, dass du an einer Stelle zu lernen hast, wo ich vielleicht schon etwas weiter bin. Könnte sein. Aber es wird andere Dinge geben, wo ich etwas zu lernen habe, wo du schon viel weiter bist auf dem Weg mit Jesus. Das kann unterschiedlich sein. Aber die gemeinsame Haltung des Lernens bringt uns ganz nah beieinander. Wir haben ja den Wert unserer Gemeinde so beschrieben, gemeinsam glauben, leben. Heute Morgen möchte ich es mal so formulieren. Gemeinsam den Glauben, leben, lernen. Das entspannt doch, oder? Ein Lernender zu sein, das ist Freiheit. Ich muss nicht unter dem Druck leben, ausgelernt zu haben. Ich darf ein Lernender sein, denn dem verspricht Jesus die Ruhe, diese Ruhe. Ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Wer so im Lernen bei Jesus bleibt, erlebt die Leichtigkeit, von der Jesus hier gesprochen hat. Denn meine Last ist leicht. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Ich möchte schließen damit, dass es bei der Nachfolge Jesu nicht um etwas geht, was man einfach noch ins Leben reinpackt, sondern dass es dabei um das Höchste geht, was unser Leben ausmachen kann. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, als ich mit 16 Jahren die Entscheidung traf, mein Leben Jesus Christus anzuvertrauen. Es war vorrangig zunächst mal aus dem Grunde, weil ich gerne, wie man so sagt, Frieden mit Gott haben wollte. Wissen wollte, ich bin bei ihm angenommen. Das, was zwischen uns steht, ist weg. Und genau das habe ich angenommen, an einem Abend in einer Freizeit. Und ich erzähle das deshalb, weil ich genau an dem Abend, als ich ins Bett ging, eine Ruhe spürte, die ich so vorher noch nicht kannte. Es war der bis dahin glücklichste Moment meines Lebens. Ihr werdet Ruhe finden. Und dann geht er mit uns weiter. Und das nächste ist, unterstellt euch mir. Lernt von mir. Ich schließe mit einem Wort von Dallas Willard. Die richtige Perspektive wäre es, die Nachfolge Christi nicht nur als eine Notwendigkeit anzusehen, sondern als die höchste Erfüllung des Menschseins und als ein Leben auf höchstem Niveau. Diese Sicht finde ich so faszinierend, dass ich sie gerne nochmal wiederholen möchte. Die richtige Perspektive wäre es, die Nachfolge Christi nicht nur als eine Notwendigkeit anzusehen, sondern als die höchste Erfüllung des Menschseins und als ein Leben auf höchstem Niveau. Amen.